Ihr hört das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Lenny Zuber. Hallo, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Lenny, das war von deinem niegelnagelneuen Album Stupid White Man Ants in Your Pants.
Ja.
Ameisen in der Hose, reimt sich nur auf Englisch richtig gut, ja?
Ja, leider, ja. Aber ja, ist ein schönes Gefühl manchmal, ne?
Worum ging's? Worum geht's in dem Song?
Ja gut, jetzt ist der Sommer vorbei. Ab dem 1. September. Und wie schön es wäre Sommer. Darum geht es eigentlich, dass man einfach im Garten rumflackt, ein Bierchen trinkt und ja, Ameisen in der Hose hat.
Hummeln im Arsch, würde man vielleicht auf Deutschland sagen.
Genau.
Ja, Solo, dein erstes Soloalbum. Du bist schon ewig im Musikergeschäft, aber jetzt nach langen Jahren ein Soloalbum. Warum keine Band mehr? Warum jetzt Solo?
Ja, im Geschäft wäre schön.
Ja. Aktiv.
Aktiv, ja. Ich bin Musiker schon seit ich eigentlich fast laufen kann. Also ich habe da angefangen mit dem Klavier und dann über die Jahre ging es immer weiter. Dann in der Schulband, 7 Jahre in der Schulband und dann natürlich private Bands in München. Viel gespielt in der Zeit, wo ich da wohnte. Und ja, als ich nach Tübingen kam, dachte ich mir, komm, jetzt brauche ich ein neues Konzept, weil ich habe ja meine Band nicht dabei und die sind ihre Wege gegangen, ich bin meinen Weg gegangen und ich dachte mir, ich mache jetzt was ganz anderes und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich drauf kam, wie ich das mache und ich dachte mir, ich mache jetzt nur Klavier mit Gesang und gebe einfach mein Bestes.
Und so ist es jetzt geworden.
Hoffentlich.
Wie war dieser Prozess eben dieser Findungsphase von einer vollen Band dann zu dem Solo-Ding? Wie bist du drauf dann gekommen, dass das Richtige ist?
Ja, das war schwierig natürlich am Anfang. Zuerst habe ich rumexperimentiert mit dem Computer, mit verschiedenen, Fake-Schlagzeugern, Fake-Instrumenten zum Teil, um das nachzuahmen, was eigentlich eine Band macht. Es ist gut geworden, was da rauskam, aber es hat mich nicht befriedigt und vor allem live würde es nicht gehen. Und deswegen dachte ich mir, ja komm, ich mache das jetzt alleine. Es hat auch gewisse Vorteile. In dem Sinne, man muss nicht rumstreiten in der Band. Und da, sagen wir mal, aus Erfahrung, da gab es natürlich nicht Streitereien, aber ja, sagen wir mal, Meinungsunterschiede manchmal gab es natürlich wie in jeder Band. Aber so bin ich nur auf mich alleine gestellt und es liegt dann nur an mir, was ich rausbringe. So. Und ich muss mich nicht gegenüber jemand anderem mich verantworten oder wie auch immer. Aber es ist auch schwierig, wenn man alleine spielt. Vor allem sich selber zu motivieren auch, täglich zu üben. Aber auch live, da steht man alleine da. Ne? Also mit einer Band, da kann natürlich der Gitarrist oder wer auch immer die kleinen Fehler mal ausbügeln, wenn man daneben greift. Und so steht man da alleine sozusagen nackt auf der Bühne. Und wenn Fehler passieren, ist halt so, das ist live.
Ja. Darum aber auch die Schande. Geht dann nur für die eine Person.
Nur genau. Für dich. Dann bin ich selber schuld. So ist es.
Aber du hast es quasi dir selber so ausgesucht, hättest ja auch hier Mitmusiker finden können.
Auf du jeden wolltest Fall. Das so. Es gibt wahnsinnig viele gute Musiker hier. Ich kenne auch viele. Aber ich dachte mir, wie gesagt, ich will das alleine mal machen. Für jetzt. Mal gucken, wie die nächsten Alben werden. Aber es ist auch was Neues, weil es ist vielleicht nicht das typische Klavier mit Gesang, hoffe ich zumindest. Oder wie ein Singer-Songwriter mit der Klanfe irgendwie. Ich versuche schon meine Linie zu fahren, weil ich schreibe schon Lieder, seitdem ich 7 Jahre alt bin eigentlich. Und wer mich kennt, erkennt auch den Faden. Und der zieht sich auch bis zu dieser CD.
Wie würdest du deine Linie beschreiben?
Ja gut, ich bin natürlich geprägt von den Bands, mit denen ich aufgewachsen bin. Angefangen mit Beatles, David Bowie, wahnsinnig viele eigentlich. Und auch heutzutage viele Bands, die mich beeinflussen. Aber ich versuche mir auf jeden Fall selber treu zu bleiben und einfach mal weggucken von dem Mainstream, auf jeden Fall. Und eigentlich zu sagen, ist mir vollkommen egal, was in den Charts ist, ich mache mein Ding. Und bis jetzt hat es wirklich gut geklappt mit dieser CD, weil, sagen wir mal, die Konzerte, die kommen von alleine. Ich organisiere eigentlich überhaupt keine Konzerte. Die Leute kommen immer zu mir und ich bin gut gebucht, sage ich mal. Und das bedeutet wohl was. Ja.
Piano und Gesang, ne? Ist aber, denkt manche vielleicht auch an Chanson, aber in die Richtung geht es eigentlich gar nicht. Ne?
Nee, Chanson eher nicht. Aber es gibt viele Balladen auf der CD auch, wenn man die als Balladen bezeichnen möchte, weil die sind halt langsamer, gefühlvoller. Es stimmt, es sind keine Chansons, ja. Ich meine, wäre auch schön, aber es gibt andere, die Chansons einfach viel besser darstellen.
Du und dein Piano, ihr seid eine untrennbare Einheit. Ja. Was benutzt du da für eins? Oder was ist das Piano für dich?
Ja, das Piano für mich ist
sagt
natürlich...
Kann man nicht auch Klavier sagen?
Auf jeden Fall. Klavier schon, aber ich muss ehrlich zugeben, es wäre ein bisschen schwierig, mit dem Klavier rumzureisen oder irgendwie Konzerte zu spielen, so auf der Art, wie ich das mache. Da benutze ich schon ein digitales Klavier, auf jeden Fall. Und die sind echt gut geworden in den letzten Jahren. Es hat nicht mehr den Anschein von Plastik-Sounds und auch vom Gefühl. Es gibt viele Digitalklaviere, die ich sogar fast vorziehe zu echten Klavieren, weil man kann viele Sachen auf die Schnelle auch manipulieren. Also die Klaviersounds an sich, will ich jetzt ein Klavier oder will ich einen Flügelsound? Wie soll es sich anhören? Soll es metallisch anhören? Soll es ein Steinway-Riesenflügel sein oder soll es so ein abgefracktes altes Gerät sein? Und das kann man eigentlich heutzutage sehr gut digital einstellen, so damit es sich auch so meinem Geschmack entspricht und dem Lied auch anpasst. Und mit dem digitalen Klavier ist es auch so, dass ich live damit besser operieren kann, damit ich auch mit meiner Stimme arbeite. Weil auch die ganzen Backing Vocals, der Chor auf der CD ist eigentlich auch so gedacht, dass ich das auch live rüberbringe mit dem Chor. Und das funktioniert nur über Effektpedale und die funktionieren über MIDI, damit es auch meine Akkorde erkennt und die entsprechenden Harmonien des Backing-Gesangs dann auch wiederbringt. Ne?
Das ist da quasi eine Schnittstelle und eine MIDI-Schnittstelle und die sind vorher quasi aufgenommen und dann kommen die...
Nein, das ist nichts voraufgenommen. Gar nichts. Ich spiele das alles live.
Und die Backing-Vocals?
Und die Backing-Vocals, das ist passiert dann in meiner Magic Box über MIDI. Es erkennt, okay, C-Dur, okay, und dann singe ich in meinem Mikrofon und es geht dann in diese Kiste rein und gibt mir dann meinen Backing-Gesang wieder in diesem Akkord zum Beispiel. Und es geht wahnsinnig schnell und hört sich passabel an. Also,
das erkennt es, dass das dann nicht ein Solo-Gesang ist? Oder hört wie...
Das ist Solo. Alles immer Solo.
Aber das eine ist Backing und das andere ist...
Genau. Ja, ich muss halt die Backings dann gleichzeitig machen. Ja.
das ist auch nicht
zu tun
einfach.
Und, ja, und viel mit Pedalen rumarbeiten und so. Und natürlich tritt man mal auch daneben. Aber so ist das halt.
Aber das macht den Sound eben dann voller und mehr oder weniger gleich wie auf dem Album.
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich wollte nicht... ich will nicht meine Live-Konzerte wie die CD sich anhören lassen, sondern andersrum. Ich wollte, dass die CD sich so anhört, wie ich live spiele, im größten Teil. Natürlich gibt es da ein paar Effekte mehr auf der CD oder ist ein bisschen anders gemischt. Aber eigentlich wollte ich so widerspiegeln.
Du hast im Prinzip dasselbe Equipment dann auch im Studio dabei gehabt wie live?
Prinzipiell. Im Studio habe ich mehr mit dem Computer gearbeitet, natürlich auch zum Aufnehmen und Schneiden. Live versuche ich das so basic, so einfach wie möglich zu halten, weil ich will da nicht irgendwie rumfummeln mit dem Computer auf der Bühne oder es kommt auch mal vor, aber im Prinzip versuche ich ohne Computer zu spielen, für die Effekte und so. Das geht alles nur mit dem Klavier und mit meinem Tretbrett und ist wahnsinnig schnell vom Aufbau her eigentlich. Ich muss nicht allzu viel rumschleppen und das gefällt den Tontechnikern bei den Konzerten auf jeden Fall, weil dann gebe ich denen nur zwei Kabeln, die sind ganz überrascht. Aber ich kenne das selber. Ich bin selber Tontechniker und ich weiß, wie das ist. Und die, in der Einfachheit ist eigentlich liegt die Würze.
Und welche Effekte, auf welche stehst du da? Welche hast du da im Einsatz?
Auf dem Klavier benutze ich eigentlich keine Effekte, also live, weil ich will versuchen, die Akustik vom Raum auszunutzen. Deswegen benutze ich keinen Hall oder so oder auf dem Klavier selber, weil ich denke mir, das verschwimmt alles dann. Weil jeder Raum hat so seine eigene Akustik, mal besser, mal nicht so schön, aber die muss man ausnutzen. Und wenn man da irgendwie von vornherein einen Hall hat auf dem Klavier und dann noch zusätzlich einen Hall vom Raum, das wird ein Mischmasch und das gefällt mir nicht persönlich. Und deswegen denke ich mir, ja, Klavier so roh wie möglich und lass die Akustik vom Raum den Rest machen. Natürlich auf der Stimme ist ein bisschen Effekt, Hall oder wie auch immer, ein Delay. Aber ja, mehr ist da eigentlich auch nicht.
Wie entstehen deine Songs? Was hast du zuerst? Klimperst rum und singst dann ein bisschen? Oder was ist ja zuerst ja. Stimme, zuerst Text, zuerst Melodie?
Immer unterschiedlich. Ja, also mal natürlich in der Dusche. Nee, nicht nur in der Dusche. Also eigentlich sprudel ich so gerade. Ich muss mich selber ein bisschen zurückhalten, weil ich komme gar nicht mehr nach mit den neuen Liedern. Und deswegen denke ich mir, okay, ich mache ganz langsam und wie ich zu den Ideen komme, ich weiß selber nicht. Es kommt einfach irgendwie. Und ob ich jetzt mit dem Klavier anfange, manchmal ist es eine Melodie am Klavier und manchmal habe ich schon den Text irgendwie im Kopf. Von irgendwoher kommt es mir einfach und dann tue ich das Klavier dazu. Aber es ist immer unterschiedlich. Manche gehen ganz schnell, werden ganz schnell geschrieben. Das sind die besten Lieder, finde ich. Weil es fließt dann einfach. Andere, da muss ich mir dann überlegen, so mittendrin, wie geht es da weiter? Wie mache ich es weiter mit dem Arrangement? Und ja, es ist immer unterschiedlich. Aber wie gesagt, die besten sind meistens die, die von vornherein irgendwie klar sind, so ist es und so bleibt es auch.
Und was gefällt dir oder was zeichnet einen guten Song dann für dich aus? So auch?
Es muss mich treffen. Also wenn ich Gänsehaut kriege, dann bin ich schon mal glücklich. Dann gehe ich hoffentlich auch davon aus, dass vielleicht die Zuhörer dieses Empfinden auch dann kriegen. Weil es muss mir selber gefallen. Wenn es mir nicht gefällt, dann will ich das gar nicht spielen. Ja. Und ich kenne das von anderen Bands, die auf die Bühne gehen, einfach ihr Zeug runterrotzen und es gefällt denen gar nicht mehr. Vielleicht, weil die es zu oft gespielt haben, wie auch immer. Aber ich stehe zu meinen Songs und es muss einfach ja, aus der Seele kommen. Also es muss mich selber treffen. Und dann, glaube ich, kommt es auch, funkt es so ein bisschen rüber zum Zuhörer.
Manche Songs brauchen ein bisschen länger, hast du gemeint. Ne? Da dieses ja. Feintuning auch am Arrangement, wovon lässt du dich da dann leiten, es ist ja schon Handwerk, auch ein künstlerisches, aber
schon ein
bisschen, ich stelle mir manchmal wirklich auch so mit der Feile nochmal an einem Block oder einem Stück Holz oder einem Stück Stein, ja. Naturstein.
Ja, auch genau immer. So ist es. Also eigentlich ist ein Song nie fertig, weil jetzt auch, wenn ich mir die CD anhöre, meine eigene, dann denke ich mir, oh, hätte ich da dies und jenes noch anders machen können? Natürlich, so ist es. Und ich glaube, das geht so jedem Künstler, der, ob er jetzt malt oder irgendwas im Stein meißelt. Man ist nie fertig. Aber irgendwann mal muss man sich auch zufrieden geben und sagen, okay, jetzt passt's. Jetzt ist okay, ich stehe dazu und jetzt gehen wir weiter. Natürlich, wie gesagt, also rumfallen, da kann man immer, aber oft macht man auch vieles kaputt. Desto mehr man da rumfallt, geht vieles verloren, das Gefühl geht verloren und auch einfach diese Frische auf jeden Fall. Und irgendwann mal ist es einfach gut. Und deswegen habe ich auch versucht, die CD so schnell wie möglich aufzunehmen. Im Endeffekt glaube ich, wenn ich die Zeiten zusammentue, Die CD hat vielleicht, ja gut, 2 Wochen gedauert mit Gesang, allem drum und dran. Also, ja gut, vielleicht war es doch ein bisschen mehr, aber ungefähr um die 2 Wochen für eine CD ist heutzutage eigentlich wahnsinnig schnell.
Inklusive Postproduktion und ja. Mixing, Mastering.
Im Prinzip schon.
Und hast du alles selber gemacht?
Die Aufnahmen schon und auch gemischt habe ich das selber. Mastern ließ ich es machen, weil ich finde es immer gut, wenn jemand Neutrales das macht. Und ich kannte sogar das Mastering-Studio nicht. Ich habe es im Internet gefunden, hatte sehr gute Bewertungen und gute Preise. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt schickst du es einfach mal hin. Und das war auch gut so, weil die haben einfach die Musik mit ganz anderen Ohren gehört. Und es wäre nie so geworden, wie es mir oder wie hätte ich es gemastert. Da wäre ich wahrscheinlich vielleicht immer noch dran, ja. Und es ist ziemlich gut geworden, finde ich, weil, obwohl ich digital aufgenommen habe, alles, also das Klavier ist ja digital, natürlich Gesang war dann digital aufgenommen. Das Mastering-Studio hat es dann durch analoge Geräte gejagt, ohne es mir zu sagen. Und ich habe mich schon gefragt, warum rauscht es so ein bisschen in den Pausen? Weil ich meine, theoretisch, das, was ich denen geschickt habe, da rauschte gar nichts. Bis ja, die Wahrheit rauskam. Ja, die haben es halt durch super analoge Geräte geschickt. Ich freue mich eigentlich drüber. Hätten die mir aber eigentlich von vornherein sagen können, weil ich war echt am Grübeln. Warum? Was ist da los? Und dieser letzte Schritt, analog, hat echt auch eine gewisse Wärme und so ein klein bisschen, ja, also ich würde sagen, eine kleine Verzerrung reingebracht, die mir gefällt. So, ja, wie so Röhrenverzerrung, so ein bisschen was Warmes. Ja.
Also, das hört sich zufrieden an. Albumtitel, Stupid White Man.
Ja.
Worauf spielst du da an?
Ja, eigentlich wollte ich Stupid White Man nennen. Aber dann waren alle so, ja, warum? Du bist doch alleine auf der Bühne. Aber es war eigentlich gar nicht auf mich gerichtet, der Titel. Und dann war es eigentlich ein Fehler mit dem Label. Die haben irgendwie Stupid White Man geschrieben. Und ich so, nee, ist Man. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist es viel besser, Stupid White Man. Ja, ich bin allein und ich kann es ruhig auch auf mich beziehen. Ja, ich bin white. Ich bin auch manchmal stupid. Ich bin ein Man. Aber es bezieht sich eigentlich auf viele Fehler, die die westliche Gesellschaft in der Vergangenheit schon auch anderen Völkern angetan hat und immer noch antut. Und einfach, das ist eine Watsche mir gegenüber selbst, aber auch unserer Gesellschaft, unserer westlichen, einfach mal zu überlegen, was wir auch machen. Mit der Natur, mit anderen Leuten, mit anderen Kulturen, mit anderen Völkern. Einfach, ja, wir sind stupid manchmal, ja, und wir haben viele Fehler gemacht, machen sie immer noch, aber ich hoffe, wir lernen draus. Ja.
Gesellschaftskritik, also im Albumtitel, setzt sich das in den Texten fort?
Hast du auf da jeden auch? Fall, schon. Also schon, ja, ich versuche auch vieles wiederzuspiegeln, also das Schöne, aber auch manchmal Tod, wie auch immer, auch Liebe oder Träumereien oder einfach, ich versuche alles wiederzuspiegeln im Sinne von, was mich beschäftigt. Ja. Auf einem Lied zum Beispiel, auf Piano at the Campfire, da habe ich original aufgenommene Atmosphären benutzt, die ich war in Amerika letztes Jahr. Und da habe ich immer wieder mal einfach so Atmos aufgenommen, unter anderem bei den Hopi-Indianern. Und ich dachte mir, das passt einfach zu dem Lied irgendwie. Und unter dem ganzen Lied ist die Atmosphäre zu hören. Im Hintergrund hört man, wie die Hopi-Kinder rumtollen. Das war abends, nachts über so einem Lagerfeuer. Und einfach zu zeigen, ja, wir Menschen sind alle gleich, ja, egal auf welchem Kontinent, von welchem Volk, wir lachen, wir tollen, wir haben gute Zeiten, wir weinen, wir sind alle gleich. Und ich glaube, viele vergessen das, ja. Ob reich oder arm, das ist egal. Und das ist nur materiell. Also ich finde es lächerlich manchmal, wenn man so denken würde, ja, ich bin was Besonderes und du nicht. So was gibt es bei mir nicht.
Wie findest du deine Worte dann konkret für den jeweiligen Text?
Das weiß ich nicht. Es kommt einfach. Und ich kann das wirklich nicht sagen, wie, woher oder wie das kommt. Meistens fließt es einfach von irgendwoher. Ja, das ist wie die Ideen schwirren so rum und man greift sie aus der Luft und man tut sie einfach aufs Papier und dann auf eine CD. Und ich weiß es selber nicht. Manchmal bin ich selber überrascht, also über manche Texte, die ich schreibe, denke ich, ja, das kannst du doch nicht bringen. Ja, das könnte ja jemanden irgendwie beleidigen oder so. Aber das ist auch gut so, finde ich. Man soll auch manchmal eine Watsche ausgeben.
Schreibst du von Hand oder direkt in den Computer?
Ja, nee, von Hand. Und dann versuche ich es irgendwie in den Computer reinzukriegen, ja, irgendwie, damit ich mein Gekritzel auch selber lesen kann, auch, ja, vor allem live, ja. Auf jeden Fall, von Hand, ja.
Hast du eine Kladde, wo du dann immer deine, wenn du die Idee aus der Luft greifst, wenn die gerade da rumschwirrt?
Ja.
Kommt es dann relativ schnell und dann Ideen quasi wieder in Form zu bringen oder nicht, zu kollagieren?
Ja, schwer zu sagen, also. Wenn ich eine Idee habe, dann versuche ich so schnell wie möglich irgendwo aufzuschreiben, weil ich weiß ja, wie schnell die Ideen verfliegen. Und das ist mir schon oft passiert, leider. Und deswegen, wenn ich kein Papier habe, dann nehme ich halt mein Handy und nimm's da schnell, sing's rein oder tipp's rein oder wie auch immer, damit ich einfach die Idee nicht verliere. Und dann im Studio kommt's dann irgendwie in die Tasten.
Wie war es bei dem Song, den wir jetzt gleich hören? Something Good? Etwas Gutes?
Something Good. Das habe ich eigentlich vor zwei Jahren geschrieben, als ich umgezogen bin zu meiner Freundin in ein kleines Dörfchen hier bei Rottenburg in der Gegend. Und es ging mir verdammt gut. Es geht mir immer noch verdammt gut mit ihr und mit überhaupt... in meine Seele. Es kam irgendwie raus, something good and something good is gonna happen and happened. Und genau so war es auch. Endlich kam was Gutes auch in meinem Leben und es war so eine Art Bruch nach vielen Jahren.
Lenny Zuber heute bei uns im Lokalmagazin und von seinem Album Stupid White Man hier die Nummer Something. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag zu Gast Lenny Zuber mit dem neuen Album Stupid White Man. Du hast als Einzelkünstler auch ein Label gefunden, also nicht im Selbstverlag oder selbst rausgebracht wie so viele kleine Bands hier in der Region, sondern du hast Time Zone gefunden. Was ist das für ein Label? Wie bist du an die gekommen?
Das war lustig, weil, ja gut, ich fange mal einen Schritt davor noch an. Ich dachte gar nicht, dass ich irgendwie eine CD rausbringe. Und bei den Konzerten war immer die Frage, ja, wo ist meine CD, wo ist meine CD? Und das hat mich nicht genervt, aber ich dachte mir dann, ja, okay, wenn die Leute so sehr eine CD haben wollen, ja, gut, mache ich halt eine. Und ich habe ein paar Lieder ins Internet gestellt, so ein paar Demos. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt guckst du mal, wie ist denn das heutzutage mit dem Label zu suchen, zu finden? Und ja gut, natürlich gegoogelt mal, kleines Label irgendwie. Und das erste Label, das ich in der Liste hatte, war halt Time Zone. Ich dachte mir, ja gut, gehst mal auf die Seite, guckst mal. Und da stand ja, wer will, kann da die Musik irgendwie von SoundCloud irgendwie da hochladen oder einen Link schicken. Habe ich einfach gemacht, weil, mein Gott, mehr als ein Nein kriegt man da nicht. Und prompt kam eine E-Mail zurück, irgendwie so, ja, lass uns telefonieren. Ich so, okay, was wollen die? Und ja, und ruckzuck war ein Vertrag da. Und das ist ein ganz kleines Label in Osnabrück. Und die unterstützen viele kleinere Bands und Musiker. Und ich muss sagen, so vom Vertrag her und von der Idee her finde ich das genial, wie die das machen, weil die verpflichten einen nicht zu irgendwas, außer ein paar CDs abzunehmen, aber das bräuchte ich ja eh, weil ich verkaufe die ja bei den Live-Gigs. Aber die haben richtig tolle Bands unterm Vertrag. Also wenn man auf ihre Webseite gehen würde, timezonerecords.com, kann man sich die ganzen Bands anhören und da sind echt tolle, tolle Künstler dabei. Viele, also eigentlich sind, glaube ich, die meisten eher aus Deutschland, aber viele deutsch singende sind da. Das sind Singer-Songwriter, das sind aber auch Klassik, da ist Jazz, da ist Death Metal, da ist alles Mögliche dabei und richtig gute Sachen.
Was tun die für dich? Was steht da alles dann drin im Vertrag? Du musst CDs abnehmen, aber was, was können die für dich tun?
Die vertreiben das. Die machen die Pressung, die haben das Netzwerk bei den großen Läden, unter anderem auch im Internet. Und die haben das bis jetzt schon ganz gut gemacht, obwohl es gar nicht veröffentlicht ist. Wird ja erst am 18.09. offiziell veröffentlicht, aber man kann schon die CD vorbestellen online bei den großen Läden, bei vielen großen Läden, aber ab dem 18.09. auch zum Downloaden dann für die gängigsten Handys. Ich nenne jetzt keine Namen von den Läden, aber wir wissen schon welche. Und ja, ich finde es genial, weil ich dachte, ich mache das alleine, aber es ist gar nicht so einfach. Und vor allem, die haben das Netzwerk, die sind da drin und da ist so ein Songpool, da können auch alle Radiosender oder Plattenläden zugreifen und direkt von denen kaufen.
Da ist eine ganz andere Verfügbarkeit dann gewährleistet.
Ja. Schon, ja. Ja. Und das ist, der Anteil ist ganz fair, finde ich, was dafür, für das, was die auch leisten, ja.
Mit wie viel verkauften Exemplaren rechnest du? Wie hoch ist die Auflage? Wie überhaupt vielleicht mal in Sachen auch Erfolg? Weckt es so Ambitionen jetzt bei dir? Wo willst du hin mit der Musik?
Ich mache mir jetzt keine Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich meine, ich mache mein Ding und ich bin sehr froh, wie es gerade läuft. Hey, ich bin hier gerade beim Radio. Hätte ich mir auch nie gedacht vor einem Jahr. Und das läuft so von alleine und ich meine, natürlich, Leute, kauft die CD. Hey, es ist was ganz anderes und ich habe schon privat viele verkauft, auch bei den Konzerten und ich habe positives Feedback, ja, und der eine mag halt das Lied mehr, das eine, der andere ein anderes, aber ich glaube, jeder findet da irgendwas, ne, und also ich muss sagen, es kommt echt gut an und ich hoffe, ja, natürlich, ein paar Millionen Kopien zu verkaufen, wäre schon toll. Nee, jetzt bleiben wir realistisch. Jetzt schauen wir einfach mal. Also ich hoffe, vielleicht gibt es eine kleine Subkultur, die sagt, hey, das ist doch was Cooles.
Auch große Bands sagen ja oft, Geld verdienen sie vor allem mit den Auftritten und Tonträger sind irgendwie so das Beiwerk. Aber bei dir ist es ja auch demnächst zum Release-Tag am 18. September gibt es ja auch das Release-Konzert im Schlosscafé. Was passiert da alles?
Tja, ich will nicht zu viel verraten, aber ich nenne es sogar CD-Release-Party, weil natürlich gibt es ein Konzert. Das werde ich da irgendwie so einfügen. Es wird danach den Disco geben, Spaß bis in die Puppen. Aber ich will einfach nicht zu viel verraten. Es wird ein Erlebnis. Ich arbeite gerade dran an meinem Programm. Es wird multimedial. So viel verrate ich schon mal. Es wird nicht nur irgendein Typ, der am Klavier sitzt und singt, aber ich habe da ein Konzept und ich hoffe, das funktioniert und geht auf.
Geheimnis umwoben, das Release-Konzert am 18. September im Schlosscafé ab 21 Uhr.
Ja, Einlass ist 20 Uhr und dann, ja, ich kenne ja Tübingen, ich bin ja auch von hier. Man sagt 20 Uhr und die Leute kommen erst ab 21 Uhr und die denken, das wäre pünktlich. Ja, deswegen sage ich 20 Uhr, kommt pünktlich und dann schauen wir mal. Aber die Nacht wird noch jung sein.
Da kann man es krachen lassen. Wenn du nicht von der Musik leben kannst, hast du ja gesagt, du bist Tontechniker. Was tust du sonst noch so alles für deinen Lebensunterhalt? Da standen noch ein paar mehr Sachen dabei.
Ja, ich bin Tontechniker. auch bei einem Radiosender, einen öffentlichen rechtlichen, ich nenne den jetzt nicht, aber der ist hier im Ländle, schon seit 15 Jahren.
Was macht
aber
der da?
Ich bin Tontechniker, also ich fahre Sendungen, okay. Wir haben das noch, aber auch nicht mehr lang, sonst wir produzieren viel, wir machen viele Live-Beiträge über den Satelliten, mit dem Wagen und so, aber eigentlich komme ich mehr auch aus der Live-Ecke, also ich bin Live-Mischer, zumindest gewesen für eine lange Zeit, auch hier im Hause Sudhaus, da war ich ganz oft hier beschäftigt früher. Es hat sich ein bisschen abgeflaut für mich, weil ich einfach zu viel andere Sachen zu tun hatte auch. Aber es hat schon auch viel Spaß gemacht, live zu mischen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich so kleine Live-Gigs mische ich noch ab und zu, aber rumschleppen irgendwelche Lautsprecher oder so. Nee, die Zeiten sind vorbei für mich. Ich habe meinen Anteil gegeben an die Musikindustrie und an die Bands und es hat echt Spaß gemacht und auch für die Bands hoffe ich, die ich gemischt habe und ja, es ist halt ein Job, ja, und es ist halt das Nächste dran an meiner Musik, was ich so machen konnte und ja, natürlich muss man vieles als Tontechniker machen, das nicht so viel Spaß macht, aber es ist so in jedem Job, glaube ich.
Aber im Radio einigermaßen abwechslungsreich, aber halt eher nichts Journalistisches, sondern
technisch. Ja, genau. Auf jeden Fall Abwechslung. Jeder Tag ist irgendwie anders. Neue Beiträge. Man wird auch sehr gut informiert, so natürlich hier im ländlichen Raum, was hier abgeht. Aber ja, wie gesagt, ein Job. Ne?
Dann legt es nahe, bei welcher Sparte des Öffentlich-Rechtlichen du dann mit den lokalen, regionalen News, ja.
Genau.
Und so. Der sehr attraktiven Musik.
Sehr attraktiv, ja. Manche stehen drauf. Aber hey, es gibt Leute, es gibt wahnsinnig viele Leute, die auf die Musik stehen, die dort läuft. Und das gönne ich denen natürlich, weil es wäre auch schade für die, wenn die nicht ihr Programm hören könnten. Genau wie hier. Ja? Jeder hat so seinen Geschmack. Ja.
Genau, also das ist die Musik, die hier am allerwenigsten läuft, auch wenn manche Sendungen hier auch mit Schlagern unterwegs sind oder so, Volksmusik, aber ist doch sehr hier eine totale Randerscheinung. Das ist auch gut so, meiner Meinung nach.
Finde ich auch.
Kleiner Exkurs, ne, in die Konkurrenz, kryptisch, ohne es zu nennen, trotzdem wissen alle, wovon die Rede ist.
Ja.
Kommen wir wieder zu deiner musikalischen Laufbahn. Na, du hast ja früher eben in Bands gespielt und da hast jetzt hier eine dabei mit dem Namen, auch eine CD, einen Song dabei, Opium.
Genau.
Hier.
Ja. Jahrelang, also ich schätze 12 Jahre lang war ich in der Band und davor mit demselben Schlagzeuger auch noch in Axiom. Und ja, wir haben unseren Namen vielleicht 3-mal geändert und dann war Opium, wie gesagt, 12 Jahre lang ungefähr unser Namen. Ja, und es gibt auch andere Bands jetzt, die genauso heißen. Also wenn man das googeln täte, findet man viele Opium-Bands, aber unter anderem auch unsere. Die kursiert immer noch. Und sogar unsere uralte Webpage aus den frühen 90er Jahren oder Mitte 90er Jahren, die existiert sogar noch. Es ist echt erstaunlich. Aber ja, die Band war toll. Also hat mir echt Spaß gemacht. Es war mein Leben damals. Jeden Tag geübt, wir haben aufgenommen viel, wir haben in Amerika getourt, an der Westküste, wir gaben eigentlich alles damals und es war halt eine Phase meines Lebens, die sehr schön war, aber das Leben muss auch weitergehen und so ist es. Und aus Opium wurde dann eine andere Band, Mad Bomber in Love, die waren auch ziemlich populär in München für ein paar Jahre und dann haben die sich auch aufgelöst. Opium ist halt Opium gewesen und wir haben wirklich sehr interessante Sachen damals auch aufgenommen und manche von den Liedern sind immer noch, sage ich sogar, meine Lieblingslieder immer noch, weil die so ja, anders waren, ne? Und richtig professionell für die Zeit und für die Technik, die wir damals hatten. Wir hatten nur so alte analoges oder billiges analoges, naja, billig kann man auch nicht nennen, nee, einfach, ja gut, den Umständen entsprechend. Heutzutage kann man vieles natürlich zu Hause machen, professioneller als damals oft im Studio mit einer 8-Spur-Maschine oder so. Aber es sind dennoch verdammt gute Sachen da drauf.
Ja. Opium, auch da muss ich nach dem Bandnamen fragen. Ihr habt euch mehrfach umbenannt und wart dann mit Opium zufrieden?
Ja, gut, natürlich. Persönlich habe ich nie Opium genommen. Aber wie der Spruch ist, Opium fürs Volk. So war es auch mit der Musik. Ja. Also wir wollten, dass Leute auch da irgendwie süchtig dran werden. Und wir hatten so unsere Cliquen, unsere Fangemeinde in München. Und es hat auch funktioniert. Aber ich glaube, wir sind da einfach, ja, vielleicht war einfach die Zeit noch nicht reif. So denke ich es mir. Und es gab auch nicht viel mit irgendwie Internetverknüpfung oder so wie es heutzutage läuft. Da war es eher noch alles ein bisschen analoger, wie gesagt, in dem Sinne auch eine Plattenfirma zu finden. Das mussten wir alles selber machen damals, weil einfach damals gab es nur die großen. Und da kam man einfach nicht ran. Ne? Also die war nur auf Mainstream. Und ja, wir hatten keine Chance damals. Und ich finde es schade, weil es sind echt tolle Sachen dabei. Aber so ist es. Naja, das Schöne ist, man kann es halt ins Internet stellen und es stirbt halt nie. Und die Leute können es immer mal hören.
Wir können es auch im Radio spielen. Genau. Hier sind sie aus dem analogen Zeitalter, aus der analogen Vergangenheit von Lenny Zuber, die Band Opium mit der Nummer Reptile Tango. Worum geht's da? Ist ein echter Tango?
Nein. Ist ein Science-Fiction-Tango. Es war so der Gedanke, wie ist die Erde in ein paar hundert Jahren? Wir fliegen da von Planet zu Planet und es geht hier um ein Sternen, einen Astronauten, sage ich mal, der von Planet zu Planet reist und verliebt sich in den grauen oder eher grün-blauen Augen eines Reptilwesens und die sollen tanzen und ja, ist einfach ein schöner Titel.
Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Freitagvormittag zu Gast. Lenny Zuber, Musiker mit neuem Album namens Stupid White Man. Kommt raus am 18. September und da gibt es dann auch die Release-Party im Schlosscafé. Du hast ja auch eine sehr spannende Biografie, bist in Berlin geboren.
Nein, aber in München.
In München geboren.
Ja,
genau, deine Eltern sind ne, ein Russe und eine Ukrainerin.
Ja.
Und du bist aber Ami.
Ich bin Ami, ja. Bayern geboren auch noch.
Wie kommt das?
Ja gut, mein Vater, der ist in der Ukraine geboren und meine Mutter, die ist zwar in Berlin geboren, aber ihre Eltern kamen damals, als die Kommunisten, die Bolschewiken halt in der Sowjetunion halt die Macht übernahmen, sind ihre Eltern geflohen nach Berlin und die ist auch Russin, Ukrainerin zum Teil. Und das war alles so, hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun natürlich. Mein Vater ist geflohen damals von der sowjetischen Armee, der war Offizier. Und über Umwege blieb er dann hier in Deutschland und wurde auch hier als Gastarbeiter angenommen oder ja während des Krieges. Während die deutschen Männer an der Front waren, musste er hier halt die Felder bewirten bei einem Bauern. Und
war das Zwangsarbeit dann?
Das war eine Art, aber er hat jetzt auch nie wirklich das als böse oder schlecht gesehen damals. Also es ging ihm gut und die Deutschen waren auch sehr, sehr freundlich zu ihm während des Krieges.
Und der musste nicht kämpfen.
Ja gut, der musste dann wieder zurück an die Front. Hier gab es dann so eine Art Vlasovs Armee, die hier sogar in Münsingen gegründet wurde. Das war eine Armee von Gefangenen, Ostblock-Gefangenen aus Russland, aus Jugoslawien oder wo auch immer. Und auf einer Seite der Hitler war das ein Dorn im Auge für ihn, für eine lange Zeit, bis, ich weiß auch nicht mehr, irgendein General meinte, komm, die schicken wir jetzt an die Front, ja, für die Deutschen zu kämpfen damals. Und ja, da ist er wieder geflohen.
Da ist er desertiert dann?
Ja, schon, ja.
Das ist ja auch mutig.
Ist schon, ja.
Und aber da haben die, das war wirklich quasi nur Osteuropäer, nur Zwangsarbeiter, die dann nochmal zwangsverpflichtet worden sind,
genau,
nach der Fronarbeit auch noch zu kämpfen.
Gut, die wollten halt gegen den Kommunismus kämpfen, ja, viele. Aber da war eine gute Mischung aus auch anderen Ländern. Da waren irgendwelche Spanier in der Armee auch und was weiß ich, viele Sinti-Roma und alles Mögliche.
Aber sie haben für die Nazis gekämpft.
Ja, mussten, ja. Ich meine, weil entweder kam man irgendwo anders hin oder so hatten die ein bisschen Freiheit und ihr Ziel war halt, gegen den Kommunismus zu kämpfen, gegen diese große Macht aus dem Osten, ja. Das war ihr Ziel. Leider wird es heutzutage auch in der Ukraine, Vlasovs Armee, sehr in die rechte Seite geschoben von irgendeinem Blödsinn. Das war gar nicht so gedacht, weil Vlasov war auch ein Ukrainer. Aber der war Patriot, ja, aber der war kein Nationalist in dem Sinne, wie es hier war. Aber heutzutage wird es leider in der Ukraine so gesehen, es gibt eine Vlasovs-Bewegung da und die ziehen es leider in das extrem Rechte rüber und das war nicht die Absicht von Vlasov damals.
So wie jetzt die quasi eine nachträgliche Umdeutung oder die Deutung auch aus heutiger Sicht.
Genau, ja.
Nur
ja.
Machen sich die Nationalisten von heute zunutze.
Leider, ja. Aber ja, gut, die müssten einfach ein bisschen mehr lesen und ein bisschen sich besser informieren, dann wären sie vielleicht auch nicht so, wie sie sind, die Armen.
Wie ging es dann weiter mit deinem Vater? Da ist er desertiert aus der Vlasovschen Armee?
Ja, genau. Und dann nach dem Krieg war es halt so, dass die Gefangenen oder die Entflohenen aus Russland, die hier waren, die Soldaten auch, wurden dann rüber wieder geschickt. Also die Amerikaner haben die dann zurück in die Sowjetunion geschickt. Und mein Vater war nicht dumm, der wusste, was mit diesen Leuten passiert. Die kamen alle in den Gulag. Und da musste er halt sich verstecken hier wieder von den Amerikanern wiederum, damit er da nicht irgendwie in Gulag kommt. Und da ist er hier geblieben und ja, durch Umwege ist er dann hier geblieben, durfte auch hier bleiben und hat es auch sehr genossen, hier zu leben. Und irgendwann mal kam er dann nach München und da gab es wieder, meine Eltern haben auch beim Radiosender gearbeitet, Radio Freies Europa, Radio Liberty. Das war ein Sender, der in den Ostblock Nachrichten gestrahlt hat, unter anderem unsere westliche Wahrheit, um halt die Leute in den kommunistischen Ländern zu informieren, über auch unsere Nachrichten, ja, wie wir die Nachrichten sehen, nicht so zensiert, wie es halt im Osten war. Und es gab wahnsinnig viele, die es gehört haben dort und es hat auch die Mauer stürzen fallen lassen. Gerade in dieser Zeit, in Ende 90er Jahren, die meisten in Russland und so haben nur dann Radio Freies Europa gehört. Es war natürlich strafbar, dort sowas zu hören, aber meine Eltern haben sich da kennengelernt bei dem Radiosender in München und ja, der Radiosender wurde auch vom CIA bezahlt. Das ist alles so ein Dreck, ja, ich weiß, aber so ist es. Und es wird immer noch heute bezahlt von der CIA, obwohl die sind umgezogen nach Prag und Moskau. Aber die haben ihren Job gut gemacht, finde ich. Und heutzutage gibt es Radio Freies Europa, glaube ich, gar nicht mehr, aber Radio Liberty, glaube ich. Ich müsste mal nachschauen. Aber die senden auch viel in die islamischen Länder, in ihren Sprachen, um die auch zu informieren über, naja, wie soll ich sagen, neutrale Nachrichten, wenn es sowas gibt.
Das ist sicher auch Propaganda.
Ja, natürlich. Aber vielleicht nicht so schlimm, wie zensiert zu werden, wo man gar nichts sagen darf. Und so, da dürfen auch die Nachrichten dann ziemlich ehrlich sein.
Aber wie kam es dann, dass du jetzt einen US-amerikanischen Pass bekommen hast, weil die eben bei dem Sender angestellt waren?
Genau.
Kriegt man dann automatisch?
Nee, meine Mutter, die ist nach dem Krieg nach Amerika umgezogen, weil ihre Eltern in Berlin starben im Bombenhagel und so und mit den Krankheiten, die so kursierten in Berlin, kam sie zu ihren Verwandten über Umwege mit dem Roten Kreuz nach Amerika, als sie 12 Jahre alt war. Und da wurde sie groß, bis 18, 19 Jahre alt. Und dadurch wurde sie Amerikanerin. Bei den Amerikanern ist es immer nach einem Geburtsrecht. Also wenn die Mutter Amerikanerin ist, sind die Kinder auch Amerikaner, obwohl ich in München geboren wurde. Und ja, ich bin halt Amerikaner, stehe auch dazu, mein Gott. Warum nicht?
Hast du aber auch einen deutschen Pass?
Nein.
Das nicht?
Nee, die Deutschen wollten mir keinen doppelten geben. Ich habe beantragt, musste einen Deutschtest machen und Einbürgerungstest. Alles geschafft und auch viel bezahlt, aber nö, es wurde vom Innenministerium nicht genehmigt. Nee. Aber es gibt ja Gespräche jetzt, das vielleicht wird es mal möglich sein. Also für meinen Job wäre es auch sehr vom Vorteil. Aber na gut, ich bleibe halt Amerikaner. Ist halt so. Ist egal, was ich habe. Mein Gott, wir sind alle nur Menschen, oder? Egal, was für ein Papier wir haben. Ne?
So ist es. Das würde ich jetzt auch als Schlusswort hier für die Sendung nehmen.
Schade.
Ja, wir könnten sicher noch eine Weile weiter plaudern, aber die Sendezeit ist nun mal verstrichen. Danke, Lenny, dass du da warst.
Vielen Dank.
Lenny Zuber mit neuem Album The Stupid White Man, und die Veröffentlichung kommt am 18. September, dann ist auch die Release-Party im Schlosscafé, 18. Ja, September.
Kommt alle.
Das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag, Wiederholungsausstrahlung nochmal am Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Das komplette Interview könnt ihr dauerhaft nachhören über die Webseite wüste-welle.de, und 7 Tage lang, eine Woche lang wird auch die komplette Sendung mit Musik online sein in der Mediathek. Wir sind am Montag wieder für euch da, dann zu Gast Miriam Hernandez, eine Mexikanerin, die über den Umweg USA jetzt in Tübingen lebt und auch eine bewegte Biografie hat. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.